jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
Guten Abend. Noch gut eine Stunde lang bis 23 Uhr sind die Wahllokale in Großbritannien geöffnet. Und dann wird es auch sehr schnell erste Zahlen geben. Bis dahin kann man eigentlich nur abwarten und Tee trinken. Denn das britische Mehrheitswahlrecht macht Prognosen aller Politbarometer sehr viel schwieriger. Grob lässt sich im Moment sagen, einiges spricht zwar dafür, dass Boris Johnson und seine Tories eine Mehrheit erringen. Die müsste aber sehr deutlich ausfallen. Andernfalls könnte das Gehänge und Gewürge im britischen Parlament weitergehen. Und dann hätte diese Neuwahl ihren Zweck nicht erfüllt, nämlich Klarheit in Sachen Brexit zu schaffen. Jasin Herlein berichtet.
Die Briten sind ja Leid gewohnt in den letzten 3,5 Jahren. Jetzt mussten sie auch noch im Dezember wählen, während es stürmt und schneit. Der Politik müde sind sie eigentlich auch nach all dem Gezerre um den Brexit. Aber es hilft ja nichts. Die Lügen, der fehlende Anstand, das gegenseitige Beschimpfen. Doch vor allem regt mich auf, dass die Politiker uns für dumm verkaufen. Oft habe ich deshalb das Radio oder den Fernseher angeschrien. Ich wollte eigentlich in der EU bleiben, aber wir müssen das jetzt auf die eine oder andere Art zu Ende bringen. Ich hoffe, dass es ein Patt gibt, denn eine Mehrheit für die Konservativen oder die Labour-Partei wäre schlecht für dieses Land. Wir haben armselige Parteiführer. Besagte Kandidaten fürs Premierministeramt hielt dies nicht ab, gleich am Morgen mit gutem Beispiel voranzugehen. Jeremy Corbyn, der Vorsitzende der Labour-Partei, der in Sachen Brexit ein zweites Referendum verspricht, kam mit seiner Frau. Boris Johnson von den Konservativen, der den Brexit zum 31. Januar wahrmachen will, brachte den Hund mit, den er sich kürzlich angeschafft hat. Das liefert noch werbewirksamere Bilder. Und liegt im Trend, Fotos von Vierbeinern vor Wahllokalen scheinen zurzeit sehr angesagt. Da einige Schulen und Gemeindezentren schon für Weihnachtsfeiern oder Krippenspiele gebucht waren, mussten diesmal Pubs, Waschsalons oder ein Autohaus für die Stimmabgabe herhalten. Die Umfragen prophezeien übereinstimmend eine Mehrheit für Johnsons Konservative. Allerdings ist das britische Wahlsystem immer für Überraschungen gut. Der Ausgang dieser Wahl könnte an weniger als 40.000 Stimmen hängen in ein paar Dutzend Wahlkreisen. Nur eines scheint sicher, mit dieser Wahl werden die Weichen gestellt für die Lösung der Brexit-Blockade in die eine oder andere Richtung.
Ja, aus europäischer, aus deutscher Sicht will man ja vor allem wissen, welche Folgen wird diese Wahl für den Brexit haben, Diana Zimmermann. Nehmen wir mal Szenario 1, Boris Johnson bekommt eine absolute Mehrheit. Dann wäre eigentlich klar, wie es weitergeht, oder?
Ja, dann kommt der Brexit. Wenn Boris Johnson die absolute Mehrheit bekommt, dann will er noch vor Weihnachten damit beginnen, die Abstimmungen durchs Parlament zu peitschen, die den Brexit möglich machen. Er wird in die Geschichte eingehen als der Premier, der das Königreich aus der EU geführt hat, und zwar am 31. Januar 2020. Allerdings, dann passiert erstmal gar nichts. Dann tritt Großbritannien in die Übergangsphase ein, in der sich gar nicht viel verändert. Und die hält an bis Ende 2020. Bis dahin will Johnson einen Freihandelsvertrag mit der EU ausgehandelt haben. Die allermeisten Experten allerdings sagen, dass die Zeit dafür überhaupt nicht reicht. Und so finden wir uns vermutlich im Herbst, spätestens im Herbst wieder, mit uns so bekannten Fragen wie Verlängerungsphasen und einem wiederum drohenden Chaos-Brexit.
Besteht denn theoretisch auch noch die Möglichkeit, dass der Brexit sogar noch mal ganz abgeblasen wird?
Wenn die Umfragen falsch liegen, und man muss dazu sagen, wieder falsch liegen, denn das taten sie auch schon beim letzten Referendum und den letzten zwei Parlamentswahlen, und Boris Johnson diese vorhergesagte absolute Mehrheit verfehlt, dann kann er keine Regierung bilden, aller Wahrscheinlichkeit nach. Dann werden sich die Oppositionsparteien zusammentun und die wollen ein zweites EU-Referendum abhalten. Wie das ausgehen würde, wissen wir natürlich nicht. In den Umfragen liegen die Brexit-Gegner seit dem Referendum konstant vorne, aber nur sehr, sehr leicht. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass die Chancen darauf, dieses Referendum rückgängig zu machen, immer sehr, sehr gering waren. Theoretisch bestehen sie auch heute Abend noch, vielleicht aber nur noch eine gute Stunde.
Ja, danke schön. Erstmal nach London. Das werden wir sehen. Nach 23 Uhr wissen wir jedenfalls mehr und gehen deshalb auch um 23.15 Uhr nochmal mit einem Heute-Journal-Spezial auf Sendung. Und außerdem halten unsere Online-Kollegen Sie auf heute.de durchgehend auf dem Laufenden. Im Live-Blog gibt es dann auch in der Nacht noch aktuelle Entwicklungen und die jeweils neuesten Ergebnisse der Auszählungen. Während die Briten wählen und Boris Johnson deshalb natürlich in London weilt, sitzen in Brüssel die anderen europäischen Staats- und Regierungschefs zusammen und beschäftigen sich nicht zuletzt auch mit der Frage, wie sich der Wegfall der Briten finanziell auswirken wird. Zumindest soweit sich das im EU-Budget beziffern lässt. Die ökonomischen Langzeitfolgen werden ja noch mal ganz andere sein für alle Beteiligten. Aber es geht auch in Brüssel auch noch um andere Zukunftsfragen. Die Klimaschutzpläne der Kommission stehen zur Debatte, die Ursula von der Leyen ja mit nicht weniger als der ersten Mondlandung verglichen hat. Bei dieser Reise vorwärts in die Zukunft machen allerdings nicht alle Länder bereitwillig mit. Stefan Leifert berichtet.
Es hat nicht viel gefehlt und dieser Gipfel hätte an einen anderen Ort verlegt werden müssen. Greenpeace gelingt es, Brüssels Europagebäude zu kapern und symbolisch in Flammen aufgehen zu lassen. Als die Damen und Herren Regierungschefs anreisen, sind die Flammen gelöscht, doch der Streit um Europas Klimaschutz lodert weiter, lichterloh.
Deutschland unterstützt die Vorstellungen, die Ursula von der Leyen dargelegt hat. Und Deutschland hat sich ja bereits auch zur Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet. Insofern werden wir heute Diskussionen haben, ob sich alle Mitgliedstaaten dazu verpflichten können.
Der Widerstand ist größer als gedacht. In diesem Nebenzimmer hat er sich versammelt. Länder Osteuropas fürchten, der grüne Deal könnte ein schlechter Deal werden. Zu teuer, zu schnell, zu ungerecht. Die Kosten für den Energiewandel sind in Polen viel höher als in vielen anderen Ländern. Wir können so ein Modell der wirtschaftlichen Transformation nicht zulassen, wenn die polnische Gesellschaft darunter leiden würde. In Einzelgesprächen bearbeitet die neue Kommissionspräsidentin vor dem Gipfel die Widerständler. Ein Scheitern heute würde gleich ihr erstes großes Projekt gefährden. Polens Energie kommt zu fast 80% aus Kohlekraft. Ungarn und Tschechien kämpfen beim Gipfel für die Anerkennung der Atomenergie als grüne Energie. Kernenergie ist saubere Energie ohne Emissionen. Ich weiß nicht, warum so viele Länder damit ein Problem haben. Wir haben 15 Mitgliedstaaten, die Atomkraftwerke haben.
Das ist nicht nachhaltig und nicht das, was auf jeden Fall meine Regierung unterstützt. Das heißt, wenn Länder, einzelne Länder das machen möchten, ist das ihr Recht, aber auf jeden Fall nicht mit EU-Geldern.
Erster Gipfel, erste Schlacht. Ursula von der Leyen erlebt in neuer Rolle, welche Fronten durch Europa gehen. Ihr Ziel Klimaneutralität spaltet mal wieder Ost und West. Willkommen am neuen Arbeitsplatz.
Es ist eine Einladung an alle und wir werden heute intensiv darüber diskutieren. Ich hoffe, dass die Mitgliedstaaten diesem European Green Deal eine starke Unterstützung geben.
Mit dem grünen Deal will die neue EU-Spitze gern Geschichte schreiben. Doch zwischen historisch und gescheitert liegt manchmal nur ein Gipfel.
Tja, dabei sollte dieser Gipfel doch eigentlich Rückenwind geben für die großen Klimapläne der Kommission. Stichwort Mondlandung, Anne Gerlinek. Könnte das noch regelrecht scheitern?
Ausgeschlossen ist das nicht, denn die Debatte dauert jetzt schon sehr viele Stunden. Eigentlich sollte das klare Bekenntnis der 27 zur Klimaneutralität schon am Nachmittag kommen. Und jetzt hat das Abendessen noch nicht mal begonnen. Der neue belgische Ratspräsident, der Gipfelchef, muss sich hier gleich bei seinem ersten Gipfel als Krisenmanager beweisen. Er hat jetzt das Plenum unterbrochen und hat einzelne Regierungschefs zu Einzel- oder Gruppengesprächen zu sich ins Büro geladen, um auszuloten, wie man die Osteuropäer noch ins Boot holen kann. Die wiederum wittern, solange sie noch nicht zugestimmt haben, ihre Chance und versuchen, ihre Pfründe schon gleich für einen ziemlich langen Zeitraum im Voraus zu sichern. Sie wollen nämlich Tschechien, Ungarn und Polen möchten, dass in der Gipfelabschlusserklärung drinsteht, dass im zukünftigen siebenjährigen EU-Haushalt, der nebenbei auch noch hier verhandelt werden soll, dass da drinsteht, dass die Landwirtschafts- und Strukturhilfefonds, von denen die Osteuropäer sehr stark profitieren, nicht gekürzt werden sollen. Zudem wollen sie noch milliardenschwere Hilfen für den Umbau ihrer Wirtschaft. Das wird schwer.
Ja, und dann gibt es ja jetzt auch noch eine Debatte über Atomenergie. War das abzusehen?
Nein, die ist heute ziemlich überraschend aufgetaucht als sozusagen zweite Front dieser Klimadebatte. Die Tschechen haben das Problem aufgebracht und haben gesagt, sie könnten den Umbau ihrer Wirtschaft nicht bewerkstelligen, wenn die Atomenergie nicht anerkannt würde als saubere Energie. Und sie fordern jetzt, unterstützt von Ungarn und interessanterweise auch von Frankreich, dass im Gipfelpapier ebenfalls stehen solle, dass die Atomenergie als klimaneutrale Energie anerkannt werde. Hintergedanke dabei ist, dass man dann vielleicht, wenn man neue Atomkraftwerke bauen will in Tschechien oder in Ungarn, dass man dann Hilfen von der EU beantragen könnte. Eine Sache, die sicherlich in Deutschland nicht sehr populär sein wird. Und so geht die Debatte also offenbar noch in den Abend hinein. Und es könnte ein sehr, sehr schlechter, ein Rückschlag für Ursula von der Leyen sein, wenn die 27 Regierungschefs sich hier heute Abend nicht zu einem klaren Bekenntnis durchringen können.
Und möglicherweise auch noch eine lange Brüsseler Nacht. Dankeschön, Anne, nach Brüssel. Auf der Tagesordnung der Europäer steht auch noch der Unterpunkt schwierige Partner außerhalb der EU, auch wenn das offiziell natürlich keiner so nennt. Wie sehr sich die Welt verändert hat, sieht man auch daran, dass Russland und die USA inzwischen fast gleichermaßen schwierig sind. Gut, die Amerikaner lassen keine unliebsamen Leute in Berliner Parkanlagen ermorden, soweit man weiß. Aber mit Donald Trump zu verhandeln, ist ähnlich ungemütlich wie Rendezvous mit Putin. Vielleicht sogar noch ungemütlicher, weil Putin berechenbarer ist und in Handelsfragen eher verlässlich. Insofern folgt die Bundesregierung aus ihrer Sicht nüchterner Interessenpolitik, wenn sie für russische Erdgasimporte die neue Nord Stream 2 Pipeline fertiggestellt sehen will. In den USA sieht man das allerdings ganz anders und versucht, das Projekt buchstäblich auf den letzten Metern zu verhindern. Über diesen Nervenkrieg berichtet Andreas Künast.
Nord Stream 2 würde Putin Milliarden Dollar einbringen, die er einsetzen könnte für Angriffe Russlands. Die Zeit zu handeln läuft ab. Dieses Video hat der US-Senator Ted Cruz produziert, einer der lautesten Kritiker der Pipeline, aber nur einer von vielen. Mit überwältigenden 90% hat das Repräsentantenhaus gestern Abend Sanktionen beschlossen gegen die Firmen, die Nord Stream 2 bauen.
Ja, die Sanktionen waren lange angekündigt. Es war klar, dass das kommen würde, und zwar noch vor Weihnachten. Darauf konnte sich eigentlich jeder einrichten. Verhängt werden sie, weil es im Kongress eine große Mehrheit gibt auf beiden Seiten, bei den Demokraten und den Republikanern.
So einig die US-Politik gegen Nord Stream 2 ist, so einig ist die deutsche dafür, Opposition und Regierung. Die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA.
Für uns ist es eine wirklich beispiellose und rechtswidrige Einmischung der USA in europäische und auch in deutsche Politik.
Noch wächst Nord Stream 2 rund um die Uhr 3 Kilometer am Tag. Parallel zu Nord Stream 1 soll sie nächstes Jahr in Betrieb gehen. Es wird ein Rennen gegen die Zeit.
Es geht um wenige Tage, wo die Sanktionen noch wirksam werden können. Aber ich denke, das Projekt insgesamt kann damit nicht mehr verhindert werden.
Die USA sind die entschiedensten Gegner des Projekts, aber bei weitem nicht die einzigen. Das EU-Parlament, eine Mehrheit der EU-Staaten und buchstäblich alle osteuropäischen Länder teilen die Kritik an Deutschland. In Litauen sehen wir Nord Stream 2 schon lange sehr negativ, weil es gegen die europäischen Interessen verstößt, weil es den russischen Einfluss auf Europa potenziert und weil wir mit unserer historischen Erfahrung im Nacken wissen, was das bedeutet. Neben den politischen Argumenten haben die USA auch wirtschaftliche Gründe, Nord Stream 2 zu verhindern.
Natürlich gibt es ein wirtschaftliches Eigeninteresse, weil die Amerikaner uns gerne ihr eigenes Flüssiggas verkaufen würden. Aber da muss man daran erinnern, wir haben die Amerikaner unter anderen Regierungen jahrzehntelang gebeten, uns Flüssiggas zu verkaufen.
Bei den 1200 Kilometern Nord Stream 2 sind weder die Zeit noch die Technik das Problem. Die politische Dimension hat Deutschland unterschätzt.
Ja, und während Deutschland und Russland einerseits gemeinsame Erdgasprojekte verfolgen, eskaliert zugleich der politische Konflikt um den Tiergartenmord weiter. Und damit beginnen die Nachrichten von Heinz Wolf.
Ja, jetzt hat das russische Außenministerium die Ausweisung von zwei deutschen Diplomaten angeordnet. Sie haben nun 7 Tage Zeit, Russland zu verlassen. Außenminister Maas kritisierte das als völlig ungerechtfertigt. Nach dem Mord an einem Georgier im Tiergarten hatte die Bundesregierung vergangene Woche 2 russische Diplomaten ausgewiesen. Die Bundesanwaltschaft hat Anhaltspunkte für einen Tötungsauftrag russischer Stellen. Der Tatverdächtige ist in Haft und schweigt. Der Bundestag hat eine finanzielle Entlastung für Betriebsrenten beschlossen, und zwar bei den Krankenkassenbeiträgen. Ab dem kommenden Jahr gilt ein Freibetrag von gut 159 Euro monatlich. Erst auf die Beträge darüber wird dann der Kassenbeitrag fällig. Laut Bundesregierung bringt das für die Betriebsrentner eine Entlastung von insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro. Zum ersten Mal seit Jahren ist das Armutsrisiko in Deutschland leicht zurückgegangen. Laut Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes mussten im vergangenen Jahr 15,5% der Bevölkerung mit weniger als 60% des mittleren Einkommens auskommen. So definiert das Statistische Bundesamt Armutsgefährdung. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat für seine Auswertung mit Daten des Statistischen Bundesamtes gearbeitet. Der Verband stellt große regionale Unterschiede fest. So ist der Osten stärker betroffen als der Westen. Das Ruhrgebiet aber sei die Problemregion Nummer 1. Ein halbes Jahr nach dem Scheitern der PKW-Maut hat der Untersuchungsausschuss im Bundestag die Arbeit aufgenommen. Der Ausschuss soll vor allem prüfen, warum Verkehrsminister Scheuer Verträge mit Betreibern geschlossen hatte, bevor der Europäische Gerichtshof sein Urteil zu den Plänen fällte. Das Gericht stoppte die Maut im vergangenen Juni. Die Opposition wirft dem CSU-Politiker vor, voreilig gehandelt und Millionen Steuergelder verschwendet zu haben.
Meisterbetrieb. Dieser Titel hatte in den letzten 15 Jahren ja an Bedeutung verloren, seitdem die Meisterpflicht für mehr als 50 Berufe abgeschafft worden war. Diese Öffnung der Handwerkerbranche sollte Betriebsgründungen erleichtern und damit Arbeitsplätze schaffen. Und zugleich die Konkurrenz beleben und so den Kunden zu mehr Auswahl und niedrigeren Preisen verhelfen. Die Rechnung ging auch durchaus auf. Aber es gab auch Schattenseiten. Weniger Ausbildungsbetriebe, zum Teil schlechtere Qualität und Dumpingpreise. Nun schwenkt die Politik um und führt die Meisterpflicht wieder ein. Allerdings nur für eine begrenzte Zahl von Gewerken. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus, berichtet Stefan Schlösser.
Selbstständiger Fliesenleger kann jeder werden. Lascha Gülmetz hat den Beruf bei seinem Onkel im Betrieb gelernt, aber nie einen Meister gemacht. Vor 3,5 Jahren hat er trotzdem seine eigene Firma gegründet und bisher läuft es gut.
Im Endeffekt kommt es auf die Qualität an. Kann man die Arbeit gut, erledigt man die gewissenhaft und bringt eine gute Qualität am Ende zustande, dann ist der Kunde zufrieden und das spricht sich natürlich auch überall rum.
Ein echter Meister bürge für Qualität, meint Oliver Breitfelder. Er hat vor 15 Jahren den Meistertitel erworben, führt einen Betrieb mit 5 Mitarbeitern, bildet selbst aus. Das dürfen nur Meister. Außerdem ist er vereidigter Sachverständiger und muss als solcher immer wieder den Fusch mancher Kollegen begutachten. Der habe deutlich zugenommen.
Teilweise werden Dumpingpreise angeboten, mit denen man keine fachgerechte Arbeit ausführen kann.
Die Firmen verschwinden nach 2-3 Jahren wieder vom Markt. Wenn der Kunde eine Reklamation hat, er hat keine Möglichkeit mehr, die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen.
Als Rot-Grün den Meisterzwang für viele Berufe abschaffte, versprach man sich davon eine Belebung der Konjunktur und mehr Jobs. Seitdem können sich auch Gesellen und Ungelernte mit einem eigenen Betrieb im Handwerk selbstständig machen. Tatsächlich sind viele neue Betriebe entstanden. Bei den Fliesenlegern hat sich die Zahl nahezu versechsfacht. Gleichzeitig ging die Zahl der Auszubildenden deutlich zurück. Damit fehlt der Nachwuchs.
Der Anspruch an die Betriebe, der Anspruch an die Branchen, an das Handwerk wird immer größer. Da brauchen wir qualifizierte Fachkräfte. Und diese Qualifizierung können nur die Meister in den Handwerksbetrieben durchführen. Und deshalb setzen wir so auf den Meisterbrief.
Lange hat der Verband dafür getrommelt. Ab kommendes Jahr soll in 12 Berufen die Meisterpflicht wieder gelten. Neben Fliesenlegern unter anderem auch bei Parkettlegern, Drechslern und Orgelbauern sowie Rollladentechnikern. Ein falsches Signal, heißt es von den unabhängigen Handwerkern.
Die Folgen einer Verengung eines Marktes sind ja schon jetzt zu beobachten. Wir haben zu wenig Fachkräfte, die Preise steigen, die Wartezeiten werden unendlich lang. Das wird sich weiter so fortsetzen mit der Vermeisterung, weil ein künstlich verengter Markt immer zu Monopolen führt.
Und auch ein Meister liefere nicht zwangsläufig immer meisterliche Arbeit ab. Langfristig gelte, Qualität setzt sich durch, das regele der Wettbewerb.
Auch bisher war ja nicht so, dass Meister gleich automatisch gute Qualität war. Es gab bessere und schlechtere Betriebe. Und wie informiert man sich? Man fragt Nachbarn. Mittlerweile gibt es Portale, in denen man Handwerker Bewertungen einsehen kann.
Meisterbetriebe wie der von Oliver Breitfelder bestehen in der Regel wesentlich länger am Markt. Auch er muss sich ständig weiterbilden. Das gilt ebenso für Lascher Gülmetz. Er kann auch ohne Meistertitel weitermachen. Für bestehende Betriebe wie seinen wird es Bestandsschutz geben.
Die Arbeiterwohlfahrt feiert morgen ihr 100-jähriges Bestehen. Damit ist sie eine der ältesten sozialen Fürsorgeeinrichtungen in Deutschland. Gegründet wurde sie kurz nach dem Ersten Weltkrieg in der neu ausgerufenen Weimarer Republik. Und zwar von einer Frau, der Sozialdemokratin Marie Juchatsch, die bis zu Hitlers Machtergreifung erste Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt blieb. In den Anfangsjahren ging es vor allem darum, Kriegsgeschädigten zu helfen. Heute unterhält die Arbeiterwohlfahrt Heime, Tagesstätten, Beratungsstellen, Pflegedienste und Selbsthilfegruppen. Also praktisch die ganze Palette sozialer Einrichtungen. Mit über 200.000 Mitarbeitern plus jede Menge Ehrenamtlicher. Dorte Färber berichtet.
Rollstühle schieben. Anton Schiglowski macht das jeden Tag. Seit 25 Jahren ehrenamtlich bei der AWO im Seniorenheim Gelsenkirchen-Schalke. Heute kommen viele Rollstühle im Gemeinschaftsraum zusammen. Alfons hat alles im Griff.
So, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch recht herzlich zur heutigen Advents- oder kleinen Weihnachtsfeier.
Für den 79-Jährigen ist Arbeiterwohlfahrt mehr als Ehrenamt. Es ist eine Art Familie für ihn. Die AWO, das sei gelebtes Miteinander.
Jeder Mensch, der arbeitet, muss immer neue Menschen kennenlernen und lieben lernen. Und wenn manchem noch gibt es das sehr bösartig drunter, aber man kann mit gewissen Ruhe und Zutraulichkeit zueinander, auf einmal blättert das ab und dann können die auf einmal lächeln. So sollte man es machen.
So macht Alfons es und so macht es auch seine Gabi. Die beiden haben sich bei der AWO kennengelernt. Sie, polnischstämmige Pflegerin, er, Installateur in Frührente, gute Seele des Hauses.
Man spricht immer viel von Integration. Ich glaube, hier im Hause wird die, ich will jetzt nicht sagen gepflegt, die ist einfach da. Na gut, was da ist, muss auch gepflegt werden.
Sie wollen das hier bei der Arbeiterwohlfahrt im Ruhrgebiet weiter pflegen. Gut, gerecht, gemeinsam soll es zugehen. Alfons Schiglowski arbeitet jedenfalls daran, 6 Stunden täglich.
Arbeiterwohlfahrt, 100 Jahre in diesem Jahr. Und wir stehen natürlich für die Grundwerte Solidarität, auch in diesem Fall. Man steht füreinander ein. Herr Schiglowski macht das in hervorragender Weise. Er kümmert sich halt um Menschen. Er ist solidarisch und bringt etwas ins Haus, was wir sonst nicht leisten könnten.
Die 100-jährige Geschichte der AWO hat aber auch Makel. Leiharbeit, Untreueverdacht, das gibt es. Und es gibt Ehrenamtliche wie Alfons Schiglowski, der einfach seit Jahrzehnten seine Zeitungsrunde im Seniorenheim macht.
SPD riskiert Zerreißprobe in der Koalition.
Eine Stunde Nachrichtenlektüre, verständlich und täglich. Alfons Schiglowski gibt viel und bekommt viel zurück.
Wir vermissen ihn sehr, wenn er mal in Urlaub ist oder so. Ne? Also, der ist schon gut.
Dafür gab es sogar ein Bundesverdienstkreuz für den Rentner aus dem Ruhrgebiet und sein Engagement bei der Arbeiterwohlfahrt.
Und mit dem Blick auf die Börse macht Heinz Walter, der löste heute einen Tweet von Donald Trump einige Bewegung aus.
Der Trump äußerte sich ein weiteres Mal per Kurznachricht zum Handelsstreit der USA mit China. Und demnach rückt ein Handelsabkommen näher. Trump hatte auch in früheren Kommentaren zu den Verhandlungen mit China schon positive Einschätzungen abgegeben. Valerie Herrler, was ist zu erwarten? Tatsächlich ein Ende des Handelsstreits?
Wissen wir noch nicht so genau, aber amerikanische Medien berichten einhellig, ein Deal liegt auf dem Tisch. Präsident Trump muss ihn nur noch unterschreiben. Fakt ist, chinesische und amerikanische Unterhändler verhandeln unter Hochdruck. Denn am Sonntag könnte Trumps nächste Zollerhöhungsrunde gegen China anstehen. Und die wäre auch für die amerikanische Seite heikel, weil sie auf beliebte Produkte aus China zielt, wie Smartphones oder Laptops. Und so schürt Trump heute die Hoffnung auf eine Einigung. Auf Twitter schreibt er, kommen einem großen Deal mit China sehr nahe. Sie wollen ihn und wir auch. Bislang gibt es nur spärliche Einzelheiten zum Deal und nur von US-Medien. Demnach soll die amerikanische Seite auf neue Zölle verzichten und bereits geltende halbieren. Im Gegenzug soll China große Mengen Agrarprodukte von den USA kaufen. Weltweit reagieren die Börsen euphorisch, denn das wäre die Nachricht, auf die alle seit Monaten warten. Auch der DAX macht nach Veröffentlichung des Tweets einen Riesensprung nach oben. Theoretisch könnte es jetzt ganz schnell gehen mit der Einigung, wenn auch dies nur ein erster Schritt wäre, den Handelsstreit komplett beizulegen, Phase 1 sozusagen. Aber es wäre schon ein großer Fortschritt in einem Konflikt, der fast schon 2 Jahre dauert und der auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zieht.
Valerie Haller, vielen Dank. Die Europäische Zentralbank hält auch unter der neuen Präsidentin Christine Lagarde an ihrer Geldpolitik fest. Der EZB-Rat beließ den Leitzins unverändert auf dem Rekordtief von 0%. Lagarde kündigte aber auch an, dass sie die geldpolitische Strategie überprüfen will. Es werde dazu auch Gespräche mit Abgeordneten, Wissenschaftlern und Vertretern der Gesellschaft geben. Sie versprach, zuzuhören und betonte, sie habe ihren eigenen Stil. Für Frau Lagarde und die EZB ist eines der zentralen Themen die anhaltend niedrige Inflation. Auf das ganze Jahr gesehen wird mit einer Preissteigerung von 1,5% in Deutschland gerechnet. Gleichzeitig steigen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Tariflöhne um voraussichtlich 3,1%. Der höchste Anstieg seit 2014 und unter dem Strich für die Reallöhne ein deutliches Plus. Eintracht Frankfurt hat heute das letzte Gruppenspiel gegen Viktoria Guimarães mit 2:3 verloren, aber trotz der Niederlage die Zwischenrunde der Europa League erreicht. Die Endspiele der Champions League sind von 2022 an bis 2024 live im ZDF zu sehen. Außerdem laufen noch Gespräche über Zusammenfassungen der Spiele am Mittwochabend hier im Free TV. Die ZDF-Sportredaktion hatte bereits von 2012 an 6 Jahre lang live von der Königsklasse berichtet. Auch den Finalsieg der Bayern gegen Dortmund in Wembley 2013.
Ja, das war's erstmal im Heute-Journal. Bei Maybrit Illner geht's gleich um ein Thema, das auch bei uns in der Sendung vorkam. Einerseits Tiergartenmord und Ukraine-Krieg, andererseits Gaspipeline. Wie halten wir es mit Russland?
Und um 0.40 Uhr gibt es dann Heute Plus mit Daniel Bröckerhoff.
Ja, und dann, wie schon angekündigt, in gut einer Stunde uns nochmal um 23.15 Uhr mit aktuellen Zahlen aus Großbritannien. Bis später also. Tschüss.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Von Westen wird's gefährlich. Da ziehen nämlich Regen und Schnee heran. Und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wird's bei uns auf den Straßen gefährlich glatt. Das geht jetzt schon in der ersten Nachthälfte los, hier im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Und der Schnee erreicht bis zum frühen Morgen auch Hessen, das südliche Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Im Westen liegen die Temperaturen morgen früh dann schon bei 3 bis 7 Grad. Da wird aus dem Schnee schnell wieder Regen. Im Laufe des Vormittags zieht der Schnee weiter, erreicht den Thüringer Wald, den Oberpfälzer und Bayerischen Wald. Und dann nimmt auch der Wind böig zu. Es gibt also Sturmböen und das bedeutet Schneeverwehungen, besonders auf der Schwäbischen Alb und auch im Schwarzwald. Im Laufe des Nachmittags zieht der Schnee weiter nach Osten und die Schneefallgrenze steigt. Dann beschränken sich die Schneefälle auf die Gipfellagen der Mittelgebirge. Morgen Abend liegen dann die Temperaturen so bei 0 bis 6 Grad. Und sehr windig und ungemütlich wird dann auch der Samstag. Es fällt immer wieder Regen, in den Mittelgebirgen auch Schnee. Und am Sonntag wird es deutlich milder. Am Oberrhein erwarten wir dann bis zu 14 Grad. Und es bleibt noch windig in den Mittelgebirgen und auch an den Küsten. Danach geht es trüb weiter. Aber wie Sie hier am Trend für Freiburg im Breisgau sehen können, ist ein wirklicher Wintereinbruch mit Kälte selbst bis heute.